Wir beten. Ja, und das glauben wir, dass du dein Werk vollenden wirst, lieber Vater, dass du durch deinen Sohn der Welt Heil und Rettung gebracht hast und dass du ihm und durch ihn auch die Welt richten wirst, dass du der Menschheit Jammer wenden wirst auf deine Weise. Und wir danken dir, dass du dieses große Programm hast mit deiner Welt und dass deine Gemeinde und dein Israel darin eine Rolle spielt und durch deine Gnade auch wir. Und wir danken dir auch für das Zeugnis der Männer und Frauen, die vor uns waren, die du benutzt hast, die du berufen hast, die du ausgestattet hast, die du an das Werk gestellt hast, das du dir vorgenommen hast. Und so danken wir dir jetzt auch für dieses Zeugnis, diesen Bericht über das Leben des Hieronymus. Wir bitten dich auch für unseren Bruder Michael Kotsch, dass du ihn segnest, ihm Weisheit, Freimut und Vollmacht gibst, von dir her zu beleuchten, von dir her zu reden und vor dich zu stellen. Wir wollen dich ehren und dich loben, dass du der bist, der im Chaos dieser Welt und auch des persönlichen Lebens alles in seiner Hand hält. Anfänger und Vollender, Alpha und Omega. Amen.
Wer heutzutage lesen gelernt hat, und ich betone das, weil das ja in vielen Teilen der Welt nicht selbstverständlich ist, also wer heutzutage lesen gelernt hat, hat keine Probleme mehr, eine Bibel in die Hand zu bekommen und sich mit diesem Text auseinanderzusetzen. Das, was für uns heute selbstverständlich ist, war es für unsere Vorfahren der vergangenen Jahrhunderte nicht gewesen. Und gerade wenn wir an die Bibel und ihre Verbreitung denken und wissen, dass die Bibel gegenwärtig das am häufigst übersetzte Buch der Welt ist, das Buch, was am meisten verbreitet ist, am häufigsten verkauft worden ist in der gesamten Weltgeschichte, dann scheint uns das heute vollkommen selbstverständlich. Heute haben wir in Deutschland wahrscheinlich eher das Problem, dass die Bibel zwar in fast jedem Haushalt zugänglich ist, aber dass sie nicht gelesen wird. Das Problem ist heute nicht, eine Bibel zu haben, sondern sie drin zu lesen und wenn man noch drin liest, das auch auf das eigene Leben zu übertragen. Das war für Menschen vergangener Jahrhunderte nicht dasselbe Problem. Wahrscheinlich, wenn wir an Bibelübersetzungen denken oder auch an gedruckte Bibeln, Randbemerkung, heute ist wahrscheinlich die größte Verbreitung der Bibel nicht mehr über die gedruckten Exemplare, sondern in Software, das heißt im Internet. Keiner kann ganz genau übersehen, wie viel Millionen Mal die Bibel da benutzt wird, aber vielleicht einige von Ihnen kennen das auch. Da gibt es beispielsweise in Deutschland Bible Server, nennt sich das. Und da können Sie dann draufgehen, haben dann gleich 10 verschiedene Bibelübersetzungen, die Sie noch parallel anschauen können und können nach Versen suchen und Konkordanz suchen und all so etwas. Und viele, insbesondere jüngere Leute, nutzen das ganz intensiv. Also auf manchen meiner Studienreisen, die ich leite, da hatte ich dann schon überlegt, ob ich mir nicht solch ein Tablet kaufe und daraus dann immer vorlese. Die Bibeltexte ist ja einfacher, das hat man immer dabei, hat dann die Texte dabei, muss nicht viel blättern, gerade wenn es draußen ist und windig ist, dann flattert die Bibel da ja manchmal herum. Aber irgendwie habe ich mich doch noch nicht dafür entscheiden können. Irgendwie habe ich mir gedacht, das ist ja so, wirkt so komisch, der Computer für die Bibel, die ist doch hier das heilige Buch und jetzt nicht nur irgendein Text da im Computer. Aber das ist wahrscheinlich mehr so etwas Emotionales, etwas mehr aus der Gewohnheit heraus. Ich vermute, spätestens bei einer nächsten Generation wird es selbstverständlich sein, dass man am Sonntag zur Predigt nicht seine Bibel, sondern dann sein Tablet-Computer mitnimmt und dann gerade mal schaut und hier diese Übersetzung und den Kommentar und dann noch gleich Notizen da einfügt oder was weiß ich. Viele tun das heute auch schon. Auf jeden Fall, da ist die Bibel ganz weit verbreitet. Wenn wir an Bibelverbreitung und Übersetzung denken, dann kommt uns wahrscheinlich die Großtat Martin Luthers in Erinnerung. Martin Luther, der dann die epochemachende Übersetzung der Bibel ins Deutsche veranlasst hat. Nachdem die Reformation 1517 begonnen hat, hat er dann ja auf der Wartburg das Neue Testament und etwa 10 Jahre später dann auch das Alte Testament übersetzt. Und bis heute gilt für den deutschen Sprachraum seine Bibelübersetzung als Maßstab für gute Bibelübersetzung. Verständlich, wortgetreu, mit einem Feingefühl für die Sprache. Und wir können froh sein, dass wir solche Übersetzungen haben, neben vielen, vielen anderen guten Neuen, die es hier auch gibt. Aber Martin Luther war mitnichten der Erste, der die Bibel ins Deutsche übersetzt hat. Das war nämlich viele Jahrhunderte vor ihm Wulfilar. Wulfilar, der für die kleinen Goten die Bibel ins Gotische, eine Art Urgermanisch, Urdeutsch übersetzt. Und da hörte sich das Ganze noch etwas anders an. Also das Vaterunser begann beispielsweise so: Atta ussa tu in himinam. Also vielleicht könnt ihr noch ein bisschen draus erkennen, Vater unser, nicht? Also ist das jetzt nicht, habe ich Seligpreisung gesagt, Vater unser, nicht? Also Atta ussa, unser Vater, tu in himinam, der du bist im Himmel, kommt darin vor. Das war so eine Art Urdeutsch, lange vor Martin Luther. Und die Frage der Bibel, der Übersetzung der Bibel, der Zugänglichkeit der Bibel, war eine, die nicht erst mit Martin Luther begann, sondern die jahrhundertelang vorher, oder wir müssen eigentlich sagen, seitdem es Christen gibt, Menschen bewegt. Ja, wie war denn das überhaupt mit der Bibel? Zur Zeit Jesu brauchte man ja keine Bibel. Man hatte Jesus Christus selbst leibhaftig vor sich. Man hörte seine Reden, sie hinterließen tiefe Eindrücke im Denken und im Handeln der Menschen. Und dann hatte man die Jünger als Zeugen der Predigt Jesu und seines Lebens. Und erst als die Jünger dann älter wurden, als viele von ihnen starben, als immer mehr Menschen Christen geworden sind, die nichts von Jesus Christus wussten aus eigener Erfahrung, da sahen sich die Apostel herausgerufen, das, was sie mit Jesus Christus erfahren und erlebt haben, aufzuschreiben. Und wir finden in der Bibel die Selbstaussagen der Apostel, dass sie das nicht nach eigenem Gutdünken aufgeschrieben haben, sondern dass sie das aufgeschrieben haben unter der Leitung des Heiligen Geistes. Dass das also nicht nur ein persönlicher Erfahrungsbericht ist, den können wir heute auch schreiben, sondern dass das unter der Leitung des Heiligen Geistes so war, dass sie genau das aufgeschrieben haben, was Gott wollte, dass sie aufschreiben. Und so entstanden nacheinander die einzelnen biblischen Bücher, die wir haben, in den wahrscheinlich schon Ende der 30er, Anfang der 40er Jahre, also 10, 15, 20 Jahre nach dem Tod Jesu, dass dann die Briefe des Paulus geschrieben werden, die Briefe des Johannes, Jakobus, Petrus und dann schließlich auch die 4 Evangelien, die wir kennen. Wahrscheinlich, so schreibt es später Papias, ist es das Matthäus-Evangelium, was zuerst geschrieben worden ist, und dann nachher das Markus-Evangelium und dann das Lukas-Evangelium und dann am Ende das Johannes-Evangelium vom Jünger Jesu, der bis am Ende als letzter noch gelebt hat und dann seine Erinnerungen an das Leben Jesu zu Papier bringt. Und so kursierten in den Gemeinden Abschriften dieser Papiere der Apostel. Und das war lange Zeit auch in Ordnung, bis dann Anfang des 2. Jahrhunderts immer mehr apokryphe Schriften verbreitet worden sind. Heute gibt es ja wieder die Diskussion darüber, welchen Wert diese apokryphen Schriften haben. Apokryphe Schriften bedeutet anonyme Schriften, spätere, unglaubwürdige Schriften. Ja, es gab auch schon im 2. Jahrhundert sektiererische Gruppierungen innerhalb der Kirche, Gnostiker zum Beispiel. Später gab es dann die Montanisten oder die Markioniten und noch andere Gruppen, die eigene Bibelübersetzungen oder eigene Briefe vorlegten, um ihre Überzeugung zu untermauern. Und jetzt war die Gemeinde herausgefordert, zu entscheiden und zu unterscheiden, welches ist die glaubwürdige Überlieferung von Jesus Christus und welcher kann man kein Vertrauen schenken. Und so haben die Kirchenväter des 2. Jahrhunderts Kriterien entwickelt und so entstand dann das, was wir als Neues Testament kennen. Also die Urgemeinde kannte in erster Linie das Alte Testament in griechischer Übersetzung, die sogenannte Septuaginta, und das war das, aus dem man immer wieder las, wo man zusammenkam. Und dazu kamen dann die Schriften der Apostel, aber die existierten noch nicht als einheitliches Buch. Aber jetzt im 2. Jahrhundert war man herausgefordert, das als einheitliches Buch zusammenzufassen, in der Abgrenzung gegenüber die Irrlehrer, die eigene apokryphe Schriften herausbrachten. Viele der apokryphen Schriften gaben beispielsweise Antwort auf solche wichtigen Fragen: Was hat Jesus eigentlich in den ersten 30 Jahren seines Lebens gemacht? In den ganzen biblischen Evangelien lesen wir ja nur ein ganz kleines bisschen darüber. Lukas schreibt über die Geburt Jesu und die ersten paar Jahre. Und dann haben wir noch mal so eine kleine Episode, der 12-jährige Jesus im Tempel. Und dann geht es ja erst weiter, wo er mit 30 Jahren berufen wird. Und diese ganze Zwischenzeit, da gibt es dann das Thomas-Evangelium. Das berichtet ausführlich, was Jesus denn so als kleiner Junge gemacht hat, 6, 7 Jahre. Dann wird da unter anderem berichtet, dass er eines Tages in Nazareth mit seinen Kameraden spielte und beim Spielen fiel einer vom Dach. Und dann kam die Mutter und gesagt, Jesus, du hast ihn da runtergeschubst, du bist schuld. Da sagte Jesus, nein, ich bin nicht schuld. Und dann erweckt er den wieder zum Leben auf, damit er ihn bestätigt. Er erweckt ihn zum Leben und sagt, habe ich dich runtergestoßen? Da sagt der Junge, nein, in Ordnung. Also so etwas. Ja, ich meine, sie lächeln jetzt zu Recht, weil wir merken schnell, das sind menschliche Fantasien. Das ist nicht der wirkliche Jesus, den wir in der Bibel haben. Oder ein anderes Mal, da spielt er mit seinen Spielkameraden, auch im Thomas-Evangelium zu lesen, und dann machen die kleine Figuren, wie Kinder das mal tun, die noch nicht Playmobil und Lego haben. Und dann haucht Jesus sie an und plötzlich der Vogel, den aus Ton gefertigt hat, der schwebt, fliegt davon, weil er ja die Schöpferkraft in sich hat. Auch das ist fromme Fantasie. Und diese fromme Fantasie im Thomas-Evangelium, das ist nicht authentisch, das ist nicht wirklich von Jesus. Das kommt erst über 100 Jahre später, entsteht das, weil die Menschen, die Fragen haben, berechtigte Fragen, ja, wie war das denn in der Zeit vorher, bevor er aufgetreten ist? Und dann fantasieren sie darüber. Aber diese Evangelien geben uns keinerlei Auskunft über das wirkliche Leben Jesu. Und jetzt musste die Gemeinde das unterscheiden von dem einen und dem anderen. Wonach tat man das? Erst einmal hatte man nachgefragt, welche Evangelien sind denn die ältesten? Welche sind schon bekannt bei den Jüngern oder den Nachfolgern der Jünger? Welche sind auch überprüfbar in Hinsicht auf ihren Autor? Also man sagte, anonyme Schriften wollte man nicht hineinnehmen. Das hat man lange darüber stritt, ob der Hebräerbrief in die Bibel reingehört, weil das der einzige Brief ja des Neuen Testaments ist, von dem wir nicht genau wissen, von wem er abgefasst ist. Es gibt Vermutungen darüber, aber steht eben nicht drin. Und dann ging man auch davon aus, die Lehre muss überprüft werden anhand von den Aussagen, von denen man authentisch weiß, dass sie von Jesus sind. Also das ist der Maßstab, den wir im Galaterbrief finden. Wer selbst, wenn ein Engel vom Himmel kommt, euch ein anderes Evangelium predigt, der sei verflucht. Oder wir lesen ja auch in dem Johannesbrief, nicht? Also wenn ein Geist nicht bekennt, dass Jesus ins Fleisch gekommen ist, dann ist er nicht von Gott. Also man ging davon aus, dass manche auftreten im Namen Gottes, aber eben nicht die Lehre Jesu weitergeben und die hat man dann aussortiert. Also das Alter spielte eine Rolle, die Überlieferung spielte eine Rolle, die Bezeugung der frühen Kirchenväter spielte eine Rolle, die Überprüfung der Theologie spielte dabei eine Rolle und es wurde natürlich auch gebetet, dass da diejenigen, die die Verantwortung trugen, unter der Leitung des Heiligen Geistes erkannten, welches nun die wahren Schriften sind und welches nicht. Und das führte unabhängig voneinander in verschiedenen Gebieten des Römischen Reiches zu der Entstehung des neutestamentlichen Kanons, wie wir sie heute haben. Eine der ersten Hinweise darauf, die heute noch erhalten sind, ist der Kanon Muratori. Das muratorische Fragment hat man in Rom gefunden. Die Gemeinde in Rom war eine der größten, einflussreichsten gewesen. Und die hatte schon im 2. Jahrhundert, Mitte des 2. Jahrhunderts, so ziemlich genau die Bücher zusammengefasst und gesagt hat, das sind die, die wirklich echt sind, die wir heute auch in der Bibel haben. Das ist ganz wichtig, dass wir das heute wissen, weil vielfach in Gesprächen mit Menschen außerhalb der Gemeinden wird uns genau das vorgeworfen. Da wird uns gesagt, ihr habt doch ganz willkürlich bestimmte Dinge rausgenommen, aber in Wirklichkeit muss man doch auch das Maria Magdalena Evangelium und die Pistis Sophia und das Thomas Evangelium und so weiter, die muss man doch auch alle lesen, das sind doch auch alles Evangelien. Die wurden ungerechtfertigt rausgeschmissen. Und plötzlich wird das Neue Testament dreimal so lang, weil es aber alle möglichen Schriften gibt, die man gefunden hat. Aber in Wirklichkeit ist das so ähnlich, als wenn man in 1000 Jahren die Wachtürme ausgräbt, also ich meine jetzt nicht die aus Gebäude, sondern die Wachtürme, die gedruckt sind, und sagt, ach, die wurden unterdrückt, das ist eigentlich das echte Christentum. Und heute, die wir leben, wissen wir, nein, die Lehre der Zeugen Jehovas ist nicht das wahre Christentum. Das ist eben eine sektierische Gruppierung, die behauptet, Christ zu sein, aber wesentliche Aussagen Jesu Christi eben verneint. Und genau solche sektierischen Gruppierungen gab es auch schon im 2., 3., 4. Jahrhundert. Und dagegen stellte sich die Kirche zu Recht, nicht als Unterdrückung, sondern zu Recht sagten sie, das ist nicht richtig, das ist nicht Botschaft Gottes aus dem Alten und Neuen Testament bestätigt. Und deshalb schied man diese Schriften aus und so entstand Mitte des 2. Jahrhunderts dann das, was wir als Neues Testament kennen. Das Neue Testament wurde in der ursprünglichen Form, wie auch in den ersten Abschriften, in Griechisch geschrieben. weil Griechisch war damals die allgemein bekannte Sprache, insbesondere im östlichen Teil des Römischen Reiches, der heutigen Türkei, Ägypten, Syrien, Israel und so weiter, in diesen Gebieten. Und das waren auch die Hauptgebiete, in denen der christliche Glaube verbreitet war. Also die heutige Türkei, damals eben Kleinasien, war eines der Gebiete, wo fast alles schon zu diesem Zeitpunkt Christen waren. Also ich rede jetzt vom 3., 4. Jahrhundert. Der Großteil der Bevölkerung war da schon christlich gewesen. In anderen Regionen des Römischen Reiches war das nicht so gewesen. Und jetzt hatte sich der christliche Glaube immer weiter ausgebreitet im 3., 4. Jahrhundert. In Gebiete des, nach Germanien hinein beispielsweise. Und immer weniger Menschen sprachen Griechisch. Und jetzt war das erste Mal im großen Maßstab die Herausforderung, die Bibel in eine andere Sprache zu übersetzen. Und das war ja revolutionär. An dieser Hürde sind ja heute immer noch viele Muslime. Vielleicht kennen Sie das aus Diskussionen mit Muslimen. Da sagen Muslime, der einzig echte Koran ist auf Arabisch. Man darf den Koran eigentlich nur auf Arabisch lesen, sagen viele überzeugte Muslime, weil das ist ja die heilige Sprache Allahs und der wurde ursprünglich auf Arabisch geschrieben. Also, so gilt auch bis heute für viele überzeugte Muslime, den Koran darf man gar nicht übersetzen. Und manche Christen argumentierten damals genauso. Also das heißt jetzt im 3., 4. Jahrhundert, da sagte sie, man darf die Bibel nur im Original haben, das Original ist Griechisch. Aber jetzt war das Problem, immer weniger Christen sprachen und verstanden Griechisch. Und so ging man nach und nach dazu über, die Bibel in das damals viel verbreitetere Lateinisch zu übersetzen. Und so gab es einige eher stümperhafte Versuche. Ist ja klar, da übersetzt mal jemand, da übersetzt mal jemand. Aber nicht jeder ist dafür wirklich ausgebildet oder ist in der Lage, das auch so zu tun, dass genau der Inhalt wirklich herüberkommt in die andere Sprache. Jeder von uns, der verschiedene Sprachen gelernt hat, der wird das wissen, das ist gar nicht so einfach. Man kann nicht von einer Sprache in eine andere wortwörtlich übersetzen. Das merken wir auch manchmal im Deutschen. Also dann die Frage, welches ist die wörtliche Übersetzung? Und eine wörtliche Übersetzung der Bibel gibt es nicht. Kann es auch gar nicht geben. Jede Bibelübersetzung ist immer schon Interpretation. Weil man kann einen Ausdruck nicht übersetzen. Und wenn man ihn wörtlich übersetzt, ist er häufig falsch. Das merken Sie zum Beispiel aus dem eng verwandten Englischen. Wenn ich jetzt sagen würde im Englischen, it's raining cats and dogs, dann übersetze ich wörtlich, es regnet Katzen und Hunde. Das versteht im Deutschen aber keiner. Wohlmöglich käme dann noch jemand auf die Idee zu sagen, ja, Gott hat ein Wunder getan. Tatsächlich sind Katzen und Hunde vom Himmel gefallen. Aber das meint das ja gar nicht. Das meint eher den deutschen Begriff wie, es regnet in Strömen. Aber das ist nicht mehr wörtlich übersetzt. Oder im Griechischen gibt es vier verschiedene Begriffe für Liebe. Wir haben im Deutschen nur einen. Jetzt muss man das irgendwie umschreiben, dann ist es schon nicht mehr wörtlich. Es gibt dann im Hebräischen bestimmte Formen, die wir gar nicht haben. Neben dem Singular und Plural gibt es den Dual. Also wir haben ja, einer tut etwas und mehrere tun etwas. Im Hebräischen gibt es zwei tun etwas. Das kann man gar nicht übersetzen, weil es die Form im Deutschen gar nicht gibt. Also insofern, jede Bibelübersetzung ist dann natürlich Interpretation. Und ich möchte jetzt eingehen auf denjenigen, der dann die epochemachende Bibelübersetzung in die lateinische Sprache vollzogen hat, gemacht hat, die über 1000 Jahre hinweg die Normalbibel in ganz Europa gewesen war. Alle, die Bibel lesen wollten, die haben sie damals auf Latein gelesen. Erst einmal war es ja so, über Jahrhunderte hinweg war Latein die Sprache des Weströmischen Reiches und später war es dann die Sprache der Gelehrten. Egal, wo man in Europa lebte, lernte man Latein, vielleicht ähnlich wie heute das Englisch. Wer heute irgendwie etwas höher studiert, etwas weitere Bildung vollzieht, muss Englisch können und lesen, weil Fachveröffentlichungen fast dann nur noch auf Englisch erscheinen. Man kommuniziert im Betrieb oder in der Bildung oder sonst wo auf Englisch und vielleicht so ähnlich, vielleicht noch etwas stärker, vielleicht wie das Englisch heute in Indien. So ähnlich war damals das Latein in Europa. Ich betone das, weil im letzten Jahr war ich für einige Wochen in Indien gewesen und war dann überrascht und angesprochen davon, wie viele Inder Englisch können. Ja, warum? Dann unterrichte ich da zum Beispiel an einer Bibelschule in Indien auf Englisch. Warum? Weil die Inder, die dorthin kommen, verstehen sich untereinander gar nicht, es sei denn über Englisch. Weil in Indien ganz verschiedene Sprachen gesprochen werden und wenn man in den verschiedenen Sprachen in Indien miteinander kommunizieren will, macht man das entweder auf Hindi oder noch lieber auf Englisch. Wenn man auf einer indischen Universität studiert, ist das immer nur auf Englisch. Als ich den Leuten gesagt habe, dass ich in Deutschland an der Bibelschule auf Deutsch unterrichte, wollten sie mir das erst gar nicht glauben. Also nicht, weil ich so gut Englisch spreche, nein, mein Englisch ist gar nicht so gut, sondern sie wollten es nicht glauben, weil für sie war selbstverständlich, dass Bildung, gerade höhere Bildung, ist auf Englisch, wie sie es in ihrem Land erleben. Und so ähnlich war das im Mittelalter auch mit dem Lateinischen. Das Erste, was man lernte in der Schule, war Lateinisch. Später wurden Vorlesungen auf Lateinisch gehalten. Man hat seine Aufsätze auf Lateinisch geschrieben und deshalb war die Bibel bis in die Zeit Luthers, das Lateinische war für die Gebildeten der Zugang zur Bibel. Und derjenige, der eben wie gesagt dahinter steht, ist Eusebius Sophronius Hieronymus. Das ist sein vollständiger Name. Heute erinnert man sich ganz besonders an ihn in Bethlehem. Also wer von Ihnen schon mal in Israel gewesen war, möglicherweise haben Sie währenddessen auch Bethlehem besucht. Und in Bethlehem, das, was am häufigsten fotografiert ist, das ist ja der Stern von Bethlehem. Vielleicht erinnern Sie sich, Sie kommen in diese alte Kirche hinein aus der Zeit von Konstantin dem Großen und da ist das die Geburtskirche. Und dann gehen Sie so eine Treppe herunter und unten drunter so eine Höhlenanlage, alles verräuchert da unten drin. Und dann sehen Sie am Boden so einen kleinen Stern aus Messing, nicht so ein bisschen golden sieht er dann aus. Und das ist eben, soll dann der Stern von Bethlehem sein und da soll Jesus geboren sein. Also nach Überlieferung der katholischen und der orthodoxen Kirche. Wenn Sie noch ein bisschen mehr Zeit haben in Bethlehem, dann gehen Sie auch in die Kirche daneben. Das ist die katholische Kirche. Also die Geburtskirche ist die orthodoxe, daneben ist die katholische, die sogenannte Katharinenkirche. Und wenn Sie dann unten in die Höhlenanlage hineingehen, dann stoßen Sie da auf das Grab des Hieronymus. Weil da hat er die meiste Zeit seines Lebens verbracht. Wenn Sie dann herausgehen in den Kreuzgang, so in den Hof aus der Kirche heraus, wieder im Freien, der offene Himmel über Ihnen, dann werden Sie da eine Statue sehen, mitten im Hof. Und da ist die Statue des Hieronymus, die an ihn erinnert. Wenn Sie heute ein Bild von Hieronymus sehen, dann werden Ihnen dabei zwei Dinge auffallen. Meistens wird er dargestellt als älterer, bärtiger Mann, an einem Schreibtisch in Bethlehem sitzen und auf seinem Tisch ist ein Totenkopf. Das war übrigens bei vielen Gelehrten der früheren Jahrhunderte üblich, dass man einen Totenschädel hatte. Nicht, weil die alle irgendwie morbide veranlagt waren, so nicht, sondern der Totenkopf sollte sich ständig an die eigene Sterblichkeit erinnern. Also diesen Hinweis finde ich eigentlich ganz gut. Ich möchte jetzt nicht jeden auffordern, zu Hause sich einen Totenkopf zu besorgen und den irgendwo hinzustellen. Das könnte auch Missverständnisse hervorrufen. Und es ist vor allem illegal. Wir dürfen nicht auf den Friedhof gehen und da ausbuddeln, ne? Und so. Und aus Plastik, naja, ist dann auch nicht so. Warum hat man das gemacht? Ich glaube, es ist wichtig. Wir heute sind in einer Zeit, in der wir häufig unsere Sterblichkeit vergessen. Theoretisch wissen wir alle, dass wir sterblich sind, aber praktisch suggeriert unsere Umgebung uns so, naja, der Tod ist irgendwie ein Unfall, irgendwann kommt er auch mal, wir wissen halt nicht wann und wie, aber wir schieben ihn so lange wie möglich hinaus und möglichst denken wir nicht an ihn. Und das ist ja eigentlich biblisch gesehen vollkommen falsch. In der Bibel finden wir eher Aussagen, bedenke, dass du sterblich bist, damit du weise wirst. Solche Aussagen. Weil gerade der Gedanke an unsere Sterblichkeit führt dazu, dass wir uns eben nicht nur einnisten im Hier und Jetzt, sondern immer auch schon im Hier und Jetzt, unabhängig von unserem Alter, vor Augen haben, das Eigentliche kommt noch. Und das glauben wir als Christen. Gemessen an der Ewigkeit Gottes sind unsere 70, 80, 90 Jahre, die wir hier auf der Erde verbringen, wenn alles gut geht, sind nichts, sind eine Kleinigkeit. Ist eine Bewährungszeit für den Himmel oder eine Probezeit für den Himmel oder wie soll ich es sonst nennen. Das Eigentliche ist nicht das Irdische. Und wir leben heute gerade in einer Zeit der Jenseitsvergessenheit, selbst in christlichen Kreisen. In christlichen Kreisen macht man sich mehr Gedanken, wie wir das Leben hier auf der Erde angenehm gestalten können, als dass wir eigentlich nicht Bürger der Erde sind, sondern Bürger des Himmels sind. Mein Reich ist nicht vor dieser Welt, sagt Jesus. Paulus sagt genau dasselbe. Und um diesen Blick auf die Ewigkeit, auf das Eigentliche, was noch kommt, nicht zu verlieren, finde ich diesen Gedanken des Hieronymus, sich da einen Totenkopf hinzustellen, gar nicht schlecht. Vielleicht genügt auch ein Bibelvers, der uns daran erinnert. Aber manchmal da herausgefordert zu werden, dass wir nicht uns zu sehr im Hier und Jetzt wohlfühlen und einlisten, dafür kann das hilfreich sein. Das andere, was Sie bei Hieronymus immer noch finden werden, ist dann ein Löwe. Das hängt zusammen mit einer Anekdote. Also ob sie wirklich wahr gewesen ist, dafür möchte ich meine Hand nicht ins Feuer legen. Aber jedenfalls in späterer Biografien des Hieronymus beschreibt man, dass eines Tages sei in Bethlehem, wo er dann sein Privatkloster aufgebaut habe, da sei dann ein Löwe ins Kloster hineingekommen. Also zur damaligen Zeit gab es tatsächlich in Israel noch Löwen, heute nicht mehr, aber damals ja. Wir wissen ja auch aus der Zeit Davids, da gab es auch Löwen. David sagt ja, er kämpfte dagegen die Löwen. Bei Simson sehen wir Ähnliches. Also hier sei ein Löwe gekommen und die ganzen anderen seien schnell geflohen, hätten sich verbarrikadiert und versteckt. Nur Hieronymus sei dann mutig auf das Tier zugegangen und wie durch ein Wunder, da hat das Tier ihm nichts getan, sondern er zieht dann dem Tier noch ein Dorn aus der Pranke und das ist dann so dankbar, dass es für den Rest des Lebens als so eine Art Hofhund im Kloster bleibt. Und dann eben diejenigen, die da unrechtmäßig kommen, erschreckt nicht durch sein Brüllen. Und also wie gesagt, es klingt mir ein bisschen legendenhaft. Deshalb, ich bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich geschehen ist. Aber wie gesagt, wenn Sie mal irgendwo ein Bild des Hieronymus sehen, dann sehen Sie ihn meistens am Schreibtisch mit einem Löwen da vor seinen Füßen und eben dem Totenkopf und natürlich der Vulgata, das heißt der Bibel vor ihm auf dem Schreibtisch, an der er gearbeitet hat. Das ist so eine Art Symbol dann für ihn. Aber fangen wir einmal ganz von vorne an. Hieronymus ist geboren in der Zeit zwischen 331 bis 347. Übrigens gestorben, da sind wir ziemlich sicher, ist er 420. Jetzt können Sie sagen, ja irgendwo dazwischen, ja woher kommt denn das? Ja, damals gab es noch kein Einwohnermeldeamt. Deshalb häufig sind uns die Geburtsdaten der Menschen nicht ganz eindeutig bekannt. Wir wissen sie nicht ganz genau. Und selbst wenn man es damals aufgeschrieben hat, sind das immerhin 1700 Jahre her. Und da gehen auch manche Dokumente verloren. Und von daher, wir wissen es nicht ganz genau. Gehen wir mal von dem späteren Datum aus, also etwa 347 nach Christus geboren. Er ist in einem kleinen Städtchen namens Tridon geboren, in Dalmatien, dem heutigen Kroatien. Das gehörte zum Römischen Reich. Seine Eltern waren relativ wohlhabend, so konnten sie ihm eine gute Schulausbildung finanzieren. So lernte er schon als kleines Kind Griechisch und auch Lateinisch und wurde dann zum Weiterstudium nach Rom geschickt. Da lernte er Rhetorik. Das war damals ein wichtiger Studiengang. Auch Augustinus, ebenfalls wichtiger Kirchenvater, lernte dann Rhetorik. Also wenn man damals irgendwas in der Öffentlichkeit werden wollte, Referendar für Politik oder für sonst was oder Politiker allgemein, dann lernt man Rhetorik. Wenn man Lehrer werden wollte, lernt man Rhetorik. Da ging es nicht nur um die Inhalte, sondern auch die Art und Weise, wie man das Ganze vorgebracht hatte. Während des Studiums setzte er sich weiter intensiv mit dem Griechischen auseinander, mit dem Lateinischen auseinander und er knüpfte erste Freundschaften, insbesondere mit Rufinus und Pamachius, zwei später einmal wichtigen Schriftsteller der christlichen Kirche. Mit dem einen hat er sich dann allerdings auch vollkommen zerstritten, aber hier entsteht erst einmal diese Freundschaft. Und was macht man als junger Mann? Man ist mit dem Studium fertig. Er zieht dann für einige Jahre nach Deutschland, und zwar nach Trier. Es wurden einige Fragen, ja, warum denn nach Trier? Das liegt doch am Rande der Welt. Nein, nicht ganz. So zum damaligen Zeitpunkt hatte der damalige römische Kaiser Valentinian lebte in Trier, hatte also da seinen Hof und nun hoffte der junge, gut ausgebildete Akademiker, Karriere zu machen als höherer Beamter am Kaiserhof. Und so kam er nach Deutschland. Und das Ganze hatte sich zerschlagen, der Kaiser suchte keine neuen Angestellten und so ging er erstmal einige Zeit zurück in seine Heimat, besuchte seine Familie, verbrachte da eben einige Zeit, war dann auch bei Freunden, er reiste dann nach Athen und nach Antiochien und dort überfiel er ein schweres Fieber. Also er hatte auch da im Delirium und ist nicht ganz klar, was er da gehabt hat. Auf jeden Fall bekommt er in dieser Situation eine Vision. Und in dieser Vision, da erscheint ihm Jesus Christus und er steht vor dem jüngsten Gericht und er drückt jetzt aus, ich bin doch ein frommer Christ und jetzt will er sich rechtfertigen und will auch zu Gott in die Ewigkeit hinein. Und da wird er im Gericht verurteilt. Das Urteil heißt für ihn, denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Und da wird gesagt, dein Schatz ist bei der griechischen Literatur und der Rhetorik und nicht bei Jesus und deshalb gehörst du nicht zu ihm. Als er wieder von seiner Krankheit gesund wird, sieht er in dieser Vision ein Reden Gottes. Und ab diesem Zeitpunkt entscheidet er sich, nichts anderes mehr zu lesen als christliche Literatur, insbesondere die Bibel. Setzt sich intensiv damit auseinander, lernt große Teile der Bibel auswendig. Er sagt dann, andere können sehr wohl den Cicero und Plato und was weiß ich lesen, aber ich kann es nicht, sagt er dann. Weil ihn selbst merkt, er bindet das. Diese perfekte Sprache, die schönen Gedanken, die Philosophie, davon lässt er sich mitreißen. Und so sieht er hier die Warnung Gottes, häng dein Herz nicht an die griechische und römische Bildung, sondern widme dich ganz dem, was deine Aufgabe von mir ist. Und so sagt er, ich will jetzt keine weitere Bildung in dem Sinne haben, sondern will mich ganz dem Worte Gottes widmen. Und das tut er dann schließlich auch. Und in dieser Zeit, da zieht er sich erstmal eine Zeit lang zurück in die Einsamkeit für mehrere Jahre. Er liest intensiv in der Bibel in die Wüste in der Nähe von Antiochien. Und da lernt er dann noch intensiver Griechisch und auch beginnt Hebräisch zu lernen. 379 schließlich geht er nach Konstantinopel, damals eine Hochburg der christlichen Theologie, und da lernt er die ganze östliche Theologie kennen und übersetzt viele Werke aus dem Griechischen ins Lateinische, unter anderem den Origenes übersetzt er, der ja vor ihm gelebt hat. Er übersetzt dann die Kirchengeschichte des Eusebius von Caesarea ins Lateinische. Er will den Christen im Westteil des Römischen Reiches diese wichtigen Werke weitergeben. Und er fängt an, das Neue Testament zu übersetzen, weil er unzufrieden ist mit den vielen unzureichenden, fragmentarischen Übersetzungen ins Lateinische. Und so wird er schließlich vom damaligen Papst Damasius zur Übersetzung des Neuen Testaments und dann auch des Alten Testaments offiziell beauftragt. Der Papst will eine Übersetzung für alle Christen, die in allen Kirchen des westlichen Teils gelesen werden soll. Und er erkennt die besondere Begabung des Hieronymus und beauftragt ihn damit. Nebenher arbeitet er als seelsorgerlicher Betreuer von einzelnen Personen, insbesondere von wohlhabenden älteren Frauen. Nun, das waren ältere Damen, die Witwen waren in der Zwischenzeit und die plötzlich gemerkt haben, ach, das ganze weltliche Leben hat es doch nicht so gebracht, und die jetzt stärker sich religiös ausrichten wollen und dann die Bibelstunden bei Hieronymus besuchen und dann ihren sozialen Stand aufgeben, weil das war natürlich in der Gesellschaft nicht anerkannt. Und in dieser Zeit stirbt dann schließlich der Papst Damasius, und das führt dazu, dass Hieronymus immer stärker angegriffen wird. Denn es ist klar, egal wie gut jemand seine Arbeit tut oder manchmal sogar umso besser man sie tut, umso mehr Kritiker hat man. Denn jetzt fängt einer an, die Bibelübersetzung zu machen und nimmt für sich in Anspruch, das soll jetzt die Zukunftsweisende sein. Und dann gibt es gleich 10 andere, die sagen, ich kann das aber besser. Das ist klar. Also es ist immer so, es ist heute so, ist damals auch so. Wenn einer seine Arbeit gut tut, gibt es die einen, die gefällt das, und die anderen, die sich bedroht fühlen, Konkurrenzdenken haben. Und so geht es Hieronymus auch. Es gibt immer mehr Leute, die ihn kritisieren. Er wird offen angegriffen. Man droht mit einem Verfahren gegen ihn. Und das meiste, was dahinter steht, war Neid. So zieht er sich schließlich mit einigen anderen Freunden Richtung Palästina zurück. Sie besuchen die verschiedenen biblischen Städte, die damals größtenteils schon bekannt waren, besucht sie und lässt sich schließlich in Bethlehem nieder. Bethlehem, kleines Dorf damals. Sie bauen da 2 Häuser. Das eine ist dann ein Frauenkloster, da sind einige Frauen mitgekommen, das andere Männerkloster. Bei Kloster dürfen wir nicht an das denken, was wir heute kennen, katholische Klöster. Sondern da müssen wir einfach dann denken, das war eine Art Wohngemeinschaft. Da sind ein paar jüngere Männer, die intensiv Bibel lesen und zusammen in einem Haus wohnen, zusammen essen, Zeiten zu beten haben. Das ist ihr Kloster in der damaligen Welt. Keine Mauer ringsherum, keine Ordenstrachten, keine festen Lebensregeln. Das ist ja alles erst später. Das entsteht in der Zeit des Mittelalters. Und hier, Kloster ist eher etwas offener, lockerer. Es kommen regelmäßig Gäste, insbesondere aus Rom, die den Hieronymus kennen und dann seine Fähigkeiten als Reiseführer in Anspruch nehmen. Wobei er mehrfach auch die Leuten abrät, nach Israel zu kommen. Warum? Da sagt er, wenn ihr meint, dass ihr in Israel die Nähe Gottes stärker erfahren werdet, dann bleibt besser zu Hause. Übrigens ein interessanter Hinweis auch für heutige Israelreisen, wobei gehe ich die gegen die gar nichts habe. Also ich mache regelmäßig auch Israelreisen, leite sie und finde es immer wieder faszinierend, an diesen Orten zu stehen, die vielfach ausgegraben sind, und dabei sich zu besinnen auf das, was in der Bibel geschrieben steht. Aber heiliger wird dadurch niemand. Also wenn man heute nach Israel reist, meinen das manche Leute. Wenn sie dann sehen, wie beispielsweise der Salbstein Jesu in der Grabeskirche verehrt wird, wie Leute dann kommen und ihre Andenken reiben auf dem Salbstein, weil sie meinen, etwas von der Heiligkeit Gottes mitnehmen zu können. Ich habe dieses Mal so eine kleine Paket gekauft, habe ich gedacht, als Anschauungsmaterial. Da gibt es dann aus dem Heiligen Land ein geweihtes Kreuz aus Olivenholz und dann ein kleines Stückchen mit geweihtem Öl, nicht? Olivenöl, und ein kleines Röhrchen mit geweihter Erde, ein kleines Röhrchen mit geweihtem Wasser aus dem Jordan und dann noch eins mit geweihtem Weihrauch, also aus dem Heiligen Land. Wenn man das mit nach Hause nimmt, ja, dann ist man schon, hat man gut ausgesorgt, ne? Also deshalb jetzt regelmäßig habe ich das dann da irgendwo, nicht? Und nein, das mache ich also nur als Anschauungsmaterial. Aber viele Leute nehmen das ernst und meinen, weil sie dort an dem Ort sind, bekommen sie mehr Punkte bei Gott. Und das sah Hieronymus auch damals schon für die Reichen, die sich leisten konnten. Und dann wehrt er dem und sagt, nein, wenn ihr Gott nachfolgen wollt, könnt ihr das zu Hause genauso gut wie in Israel. Aber es kommen trotzdem Menschen, das war ja auch nicht falsch. Und er nimmt sie auch auf, aber er rät davon ab, er macht kein Geschäft daraus. Er verfälscht vollständig in dieser Zeit seine Hebräischkenntnisse. Er besucht regelmäßig Caesarea am Meer. Caesarea am Meer war damals die wichtigste Stadt in Israel. Gebaut durch Herodes den Großen, jetzt Regierungssitz der römischen Provinz, mit der damals größten, auch christlich geprägten Bibliothek der ganzen Welt damals. Und die vervollständigt er, er arbeitet weiter daran, auch schon Eusebius von Caesarea vor ihm benutzt diese Bibliothek, wohnt da ja, um seine Kirchengeschichte schreiben zu können, weil da die meisten der Dokumente von der Zeit Jesu bis ins 4., 5. Jahrhundert gesammelt worden sind. Und auch Hieronymus geht regelmäßig dahin, um dann weiter daran zu forschen. Er schreibt dann als Vorarbeit für seine Bibelübersetzung ein Buch, was noch Jahrhunderte später in Gebrauch sein sollte, nämlich ein Buch über die Bedeutung der hebräischen Eigennamen. Auf Lateinisch schreibt er es natürlich. Und dann schreibt er ein Buch über die Geografie des Heiligen Landes. Also da beschreibt er, wie die Topografie aussieht. Warum? Weil er weiß, dass die Christen in Europa können sich ja gar nicht vorstellen, wie ist es in Jerusalem, wie ist es in Bethlehem, wie ist es am Toten Meer. Und er ist dort, er beschreibt das und relativ genau, sodass bis ins Mittelalter hinein diese beiden Werke über die hebräischen Eigennamen und über die Geografie Israels Standardwerke für die Theologen sind, die selbst niemals in Israel gewesen waren und es über lange Zeit unter der Besetzung der Muslime auch gar nicht konnten. Darüber hinaus war es auch teuer. Und nach dieser Vorarbeit geht er dann schließlich an die Übersetzung der Bibel. Und die will er möglichst wortgenau. Seine These ist, dass selbst die Reihenfolge der Wörter ist von Gott festgelegt und wichtig auch bei der Übersetzung. Er will es möglichst wortgenau, obwohl er weiß, dass natürlich Stilfiguren und Bilder auch übertragen werden müssen, aber möglichst genau am ursprünglichen Text. Viele der Traditionalisten der damaligen Zeit lehnen seine Bibelübersetzung ab. Ach, dabei will was Neues. Das Neue muss ja schlecht sein. Kennen Sie das? Das gibt es auch zu allen Zeiten. Egal, wann irgendwo etwas Neues kommt, selbst die Sachen, die uns heute vollkommen etabliert und wichtig, vielleicht sogar kirchlich erscheinen, häufig sind dann irgendwelche Leute, wenn es neu auftritt, nee, das muss ja schlecht sein, das muss ja falsch sein. Genauso wie die Bibelübersetzung Luthers, die wurde ja von Anfang an nicht bejubelt. Also manche gehen heute davon aus, Luthers Bibelübersetzung sei auch inspiriert, vielleicht die einzig mögliche. Zur Zeit, als er gelebt hat, waren die meisten nicht der Überzeugung, sondern sagen, was will der jetzt mit Neuem kommen? Wir haben doch schon eine Bibel, wofür brauchen wir jetzt Luthers Bibelübersetzung? Und so geht es immer. Immer wieder, wenn neue Dinge kommen, selbst wenn sie richtig sind, werden sie erstmal abgelehnt. Oder wussten Sie, dass beispielsweise, als die Orgel im 12., 13. Jahrhundert in Europa sich durchsetzte in den Kirchen, dass dann viele Schriften der Priester und Prediger entstanden gegen die Orgel? Sie argwöhnten, dass mit der Einführung der Orgel ein Niedergang bis zu einer Auslöschung des christlichen Glaubens eingehen würde. Warum? Weil die Orgel, Wortlaut, Zitat, sei eine Posaune des Teufels. Ja, warum? Weil die Orgel ursprünglich am Kaiserhof in Byzanz gespielt worden ist, zu festlichen Veranstaltungen, zu Tanz, zu Schlemmereien. Und das kann man doch nicht, dieses weltliche Instrument, plötzlich in die Kirche hineinbringen und da die Kirche verweltlichen. Sondern plötzlich denken die Leute in der Kirche auch nur noch an Schlemmen und Feiern, wenn sie die Orgel hören. Ich meine, wenn wir das aus heutiger Sicht hören, dann denken wir, komische Argumentation, nicht? Aber wie gesagt, vor 700, 800 Jahren war das gängig gewesen. Also deshalb auch hier, es gibt Kritiker, die sagen, nein, damit wollen wir nichts zu tun haben, diese neue Übersetzung brauchen wir nicht. Er legt dann schließlich die Bibelübersetzung vor, die man dann bis heute Vulgata nennt. Vulgata ist auch lateinisch und heißt so viel wie die Volkstümliche. Weil er schafft es eben auch, diese Bibel so verständlich der damaligen lateinischen Alltagssprache entsprechend zu übersetzen, dass sie bis zur Zeit Luthers als unüberbietbar und ideal galt. Bis heute in der katholischen Kirche gilt sie als die Normalübersetzung der Bibel, als Grundlage. Wer heute katholische Theologie studiert, bezieht sich meistens auf die Vulgata, die lateinische Übersetzung, und nicht auf griechische und hebräische, wie evangelische Theologen das ja tun. Daneben arbeitet er auch noch an der Biografie zweier Mönche, einmal über das Leben des Malchus und über das Leben des Hilarion, denn damals entsteht langsam das Mönchtum. Wobei Mönchtum bedeutet eigentlich nur, dass die Menschen sich aus dem Getriebe des weltlichen Alltags herausziehen wollen, um sich stärker Gott und dem Studium der Bibel zu widmen. Und das will er unterstützen durch diese frühen Biografien. Dann gerät er in einen Streit um Origenes. Ich weiß nicht, ob Sie Origenes kennen. Origenes ist ein sehr umstrittener Theologe damals wie heute. Man zählt ihn nicht zu den Kirchenvätern, aber zweifellos war es einer, der sich ganz für Jesus hingegeben hat, der schließlich auch starb infolge einer Verfolgungswelle, allerdings dann an den Folgen der Folterungen. Er wurde nicht direkt hingerichtet. Und er hatte allerdings mehr eine allegorisierende Bibelauslegung. Also allegorisierend heißt, er sah in der Bibel viele Bilder. Das ist alles so nicht wörtlich gemeint. Kennen Sie vielleicht auch, nicht? Also dann ist da, was weiß ich, die Geschichte des Hohen Liedes und das ist jetzt eine übertragene. Das ist nicht wörtlich gemeint, was da steht. Oder ist die Geschichte von Jona, das ist auch nicht wörtlich gemeint, sondern das ist eine geistliche Aussage. Der Origenes hatte einen mehrfachen Schriftsinn. Unter anderem vertrat man damals die Auffassung des dreifachen, manchmal sogar des siebenfachen Schriftsinnes. Neben dem wörtlichen sollte es dann noch einen seelischen oder einen geistlichen geben, unter anderem. Und dagegen machte Eusebius Front. Er sagte, damit will ich nichts zu tun haben, das ist falsch. Und er behauptete dann auch, der Origenes sei aufgrund dieser Behauptungen und auch seiner Feststellung der Präexistenz der Seelen. Also Origenes ging davon aus, dass der Mensch schon vor seinem irdischen Leben existierte, in der Ewigkeit bei Gott. Origenes vertrat auch die Lehre der Allversöhnung. Und gegen all diese Sachen, da war Eusebius ganz stark. Er sagte, nein, alles falsch, will ich nicht. Und da hat er dagegen gekämpft, hat sich deshalb auch mit seinem langjährigen Freund Rufinus zerstritten, der eben gerade auf der anderen Seite stand. Und so gab es über 15 Jahre hinweg Auseinandersetzungen, die manchmal auch mit harten Bandagen geführt worden sind. Also heutzutage, glaube ich, gehen wir meistens selbst mit unseren Gegnern liebevoller um, so hoffe ich doch zumindest. Beispielsweise, als der Rufinus nun stirbt, nachdem sie 15 Jahre sich gestritten haben, dann wettert Hieronymus in einer Schrift, die er dazu veröffentlicht, der Skorpion liegt zerschmettert auf dem Boden von Sizilien. Die hundertköpfige Schlange hat mit ihrem Zischen gegen uns aufgehört. Also mit der Schlange und dem Skorpion meinte er seinen Gegner, den Rufinus. Also ich hoffe, dass wir heute, auch wenn wir nicht einer Meinung sind, etwas liebevoller miteinander umgehen. Unter anderem spricht er von seinen Gegnern auch als bellende Hunde oder geifernde Köter. Auch das ist vielleicht nicht ganz so, aber da merken wir, der Hieronymus hatte durchaus Temperament. Also der konnte auch hier ordentlich austeilen und auch einstecken, da wo es gewesen war. Dann veröffentlicht er in dieser Zeit auch ein Büchlein über die richtige Übersetzung der Bibel und da betont er, dass das Wichtigste bei der Auslegung der Bibel sei der Literalsinn, also das, was da wörtlich steht. Und damit wendet er sich wieder gegen einen von Origenes vertretenden mehrfachen Schriftsinn. Genau zu schauen, was da steht. Manchmal denken wir ja, das sei eine Errungenschaft Luthers, der auch genau dasselbe betont. Genau, was da steht, das ist der Ausgangspunkt und das haben wir ja bis heute. Bis heute in der Auseinandersetzung beispielsweise mit der historisch-kritische Bibelauslegung, geht es ja wieder darum zu sehen, was steht da und nicht nur irgendwie zu spekulieren, was könnte das bedeuten und mit Weltbildern und was weiß ich zu operieren, also was steht da. Und das ist das, wofür Hieronymus auch steht, nicht viel zu spekulieren, sondern zu sehen, was steht da und zwar literal, erstmal wörtlich zu sehen, was da steht, wenn der Text nicht selbst darauf hinweist, dass er übertragen oder symbolisch gemeint ist. Im Gegensatz zu vielen Theologen seiner Zeit ging er davon aus, dass Jona eine historische Person war, dass Jona wirklich im Bauch des Fisches war, dass er wirklich in Ninive gepredigt hat, historisch. Im Gegensatz zu vielen seiner Kollegen seiner Zeit ging er davon aus, dass die Prophetien des Jesaja wirklich Auskunft geben über eine zukünftige Zeit, über die Welt, wie Gott sie einmal schaffen wird. Dass es nicht nur Visionen und Spekulationen sind, sondern reale Aussagen über die Zukunft, wie Gott sie plant. Also auch das ist für ihn Literalsinn. Gottes Wort ist für ihn irrtumslos und historisch zuverlässig. Und das ist nicht nur heute immer wieder in Frage gestellt, sondern war auch schon zur Zeit des Hieronymus von vielen seiner Gegner in Frage gestellt. Gegen Ende seines Lebens erlebt er noch, wie 410 Rom erobert wird von den barbarischen Goten, also den Germanen, die fallen da ein in Rom, zerstören alles, plündern alles. Damals waren die Germanen nicht gerade ein Ausbund von Bildung und Kunstgenuss, sondern die kamen dahin, plünderten erstmal alle Goldschätze, schmolzen die ein, die wertvollen Kunstwerke. Halt für die Germanen ist praktischer, Goldbarren kann man besser transportieren, nicht? Zack, alles eingeschmolzen. War es da mal Kunstwerke, Statuen, zerschlägt man einfach, kann man das Marmor noch benutzen als Schotter oder so. Nicht? Also die Germanen damals waren nicht so sehr kunstsinnig, ist heute vielleicht etwas anders. Und das war für die meisten Römer ein totaler Schock. Weil sie gingen davon aus, jetzt sind wir ja gläubig geworden, also viele im Römischen Reich waren gläubig geworden, und jetzt kommt diese Strafe der heidnischen Germanen, die uns dort erobern. Und so flohen viele der Römer nach Israel, also in diese Provinz des Römischen Reiches, weil die relativ sicher war. Dahin kamen die Germanen nicht. Und so nahm Hieronymus, heute würden wir sagen, viele Flüchtlinge auf. Plötzlich quoll sein Kloster aus allen Nähten, weil immer mehr kamen und wollten da Unterkunft haben. Und er verpflegte sie, er kümmerte sich um die Leute. Und er selbst war tief erschüttert, weil er diesen Untergang Roms als ein Zeichen des Untergangs der Welt interpretierte. Da hatte er nicht ganz recht, es dauert dann ja noch eine Zeit lang. So, Zitat. Da sagt er, meine Stimme versagt, Schluchzer unterbrechen meine Worte, während ich dabei bin zu diktieren. Sie ist erobert, die Stadt, die einmal die Herrin der ganzen Welt war. Das ist für ihn unvorstellbar, weil es ist für uns auch nicht nachvollziehbar. Rom war über Jahrhunderte hinweg nicht erobert worden. Rom war Mittelpunkt der damaligen Welt und plötzlich kommen da diese heidnischen Heere und erobern die Stadt und dann denkt er, jetzt muss auch der christliche Glaube untergehen, jetzt kommt das Ende bald. Und vielleicht können wir daraus sehen, selbst wenn wir das meinen, weil die Welt, wie wir sie kennen, zerfällt, heißt das noch lange nicht, dass wirklich das Ende aus Gottes Sicht da ist. Wie wir sehen, breitet der christliche Glaube sich aus. Und selbst bei manchen dieser Völker, die dann das Römische Reich zerstören, breitet sich der christliche Glaube aus und sie werden für die nächsten 1000 Jahre die Träger des Christentums. Auch das kann passieren. Dass diejenigen, die ehemals Gegner des christlichen Glaubens waren, sie zerstören wollten, dann zum Träger werden, weil Gott sie erreicht. Denn gerade die germanischen Völker, die Franken, die Germanen, werden dann ja über 1000 Jahre hinweg diejenigen, die den christlichen Glauben bewahren und dann in alle Welt verbreiten. Also die europäischen, nordeuropäischen Länder. Und insofern kann das auch anders gehen. Nun, es gibt dann auch noch Auseinandersetzungen mit Pelagius. Pelagius vertritt die Auffassung, der Mensch sei aus eigener Kraft in der Lage, sündlos zu sein und sündlos zu leben. Eine Art Perfektionismus. Hieronymus entgegnet dahin, dass jeder Mensch, selbst der Christ, noch von der Sünde beeinflusst ist und gegen die Sünde zu kämpfen hat und dass er höchstens aus der Kraft Gottes, nie aus eigener Kraft, gegen Sünde siegreich sein kann. Diese Auseinandersetzung währt mehrere Jahre und wird unter anderem auch mit Gewalt ausgetragen. So sind beispielsweise gegnerische Mönche überfallen das Kloster, also das Haus von Hieronymus, und zünden es an, um zu zeigen, wir haben Recht. Also da bin ich ja auch froh, dass wir heute ebenfalls in dieser Hinsicht besser miteinander umgehen. Ich hoffe, da kommt keiner, der sagt, ich bin mit der Theologie bei der Höhe nicht einverstanden und jetzt zack, wird gezündelt, nicht? Und dann, na, also machen wir hoffentlich nicht, ist auch, glaube ich, besser und nicht geistlich richtig, aber damals machte man das so. Also da wurde dann das Gebäude in Gebrand gesetzt. In seinem Alter wurde Hieronymus zunehmend einsam, zum Teil deshalb, weil die meisten seiner Freunde schon verstorben waren, zum Teil auch, weil er sich mit manchen überworfen und zerstritten hat, zum Teil auch, weil er zunehmend Augenprobleme hatte. Wahrscheinlich so etwas wie den grünen Star, langsam war seine Sehkraft immer weniger, er befürchtet, blind zu werden, weil er sehr bescheiden lebte, hatte immer mehr Magenprobleme, Verdauungsprobleme, Rückenschmerzen, Fieberanfälle und schließlich stirbt 419 in Bethlehem. In Erinnerung bleibt er bis heute durch seine drei Hauptwerke, insbesondere die epochemachende Übersetzung Übersetzung der Bibel ins Lateinische und dann seinen Hauptwerken für die Theologen des Mittelalters über die Eigennamen der Bibel, also die hebräischen Eigennamen und deren Erklärungen, wie auch über die Geografie Israels, die dann zum Teil über 1000 Jahre hinweg die Theologen beeinflussen und ihnen helfen, die Bibel richtig zu verstehen. Einflussreich ist er auch noch geblieben über seine Regeln zur richtigen Bibelübersetzung und auch zur richtigen Bibelinterpretation, heute würde man sagen zur Hermeneutik. Und viele der Dinge, die er damals formuliert, die werden dann rund 1000 Jahre später auch von Luther wieder aufgenommen. Ich habe es ja gesagt, sowohl die Prinzipien der Bibelübersetzung werden von Luther geteilt, wie auch die Prinzipien der Bibelinterpretation, also der Hermeneutik. In Detailfragen, da können wir sicherlich anderer Auffassung sein. Und hier mit Hieronymus sehen wir auch eine sehr vielfältige Person. Einerseits würde ich sagen, seine starke Gefühlsaufwallung, seine Kämpfe mit seinen Feinden, da sollten wir das eher uns davon Abstand nehmen. Also ich würde nicht empfehlen, das so nachzumachen. Allerdings seine Liebe zur Bibel, das ist etwas, was uns bis heute herausfordern kann. Sein Leben zu investieren, um die Bibel besser zu verstehen und anderen Menschen zu vermitteln. Und das so gut wie möglich, auf jedes Detail zu achten, weil es wichtig ist. Auch diese Ausrichtung, mein Leben ist nicht begrenzt auf das Irdische, sondern auf das, was noch in der Zukunft kommt. Erinnerung mit dem Totenschädel. Auch das ist, glaube ich, eine Herausforderung, die wir heute gebrauchen können, um uns nicht im alltäglichen Einerlei, im alltäglichen Klein-Klein zu verlieren. Und vielleicht ist für manchen es sogar dran, wie beim Hieronymus zu sagen, nee, auf diese Sache verzichte ich ganz, weil mich nimmt die gefangen. Also ohne, dass alle Christen darauf verzichten müssen. So wie er sagt, mich nimmt diese klassische griechische Literatur gefangen, sie hält mich ab von Gott, sie hält mich ab von der Bibel als Christ zu leben und deshalb streiche ich die, lasse die ganz wegfallen. Ich glaube, auch das ist eine Herausforderung für manchen von uns heute, wo wir, wenn wir ehrlich sind, merken, dass diese oder jene Sache, die vielleicht für einen anderen gar nicht schwierig, ein Problem ist, aber die für mich dann ein Problem ist, dass ich herausgefordert bin, darauf zu verzichten, weil sie mir und meinem Leben mit Gott im Weg steht. Und für manchen sind das vielleicht die Computerspiele, für den anderen ist das exzessive Musikgenuss oder für den anderen ist das, was weiß ich, was es da alles gibt. Also es gibt Dinge, die uns davon abhalten und Hieronymus erkannte, das war etwas, was ihn abgehalten hat von Gott und dann hat er das gestrichen, ohne das jetzt als Gesetz jedem anderen aufzudrücken. Also das sind dann drei Punkte, die, glaube ich, auch für uns Herausforderung sein können, zu sehen, was hält mich ab vom Dienst von Gott. Das mögen ganz neutrale Sachen sein, gar nicht böse. Aber dann zu sehen, wenn mich das davon abhält, sollte ich das streichen oder reduzieren. Dann diese Liebe zur Bibel, die ist, glaube ich, auch etwas ganz Herausforderndes. Jedes Wort der Bibel ist wichtig und sagt uns was über den Willen Gottes, über das Wesen Gottes. Und dann eben als drittes auch noch dieser Blick auf die Ewigkeit. Das irdische Leben ist nicht alles, sondern das, wofür wir eigentlich leben, worauf wir warten, ist die Ewigkeit bei Gott. Ja, damit mache ich jetzt erstmal Schluss, was den Hieronymus angeht. Und wie gesagt, heute Abend kommt dann ja ein Lebensbild aus dem 19. Jahrhundert. Johann Gerd Onken, der Gründer der Brüder, der Baptistengemeinden in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland, sondern auch in Frankreich, Polen, Dänemark und so weiter. Eine sehr prägende Person, die es schafft, innerhalb des eigenen Lebens einen Gemeindeverband entstehen zu lassen, der gegen Ende seines Lebens etwa 40.000 Christen umfasst. Also das ist schon eine Leistung. Gott gebrauchte ihn als Erweckungsprediger im 19. Jahrhundert. Johann Gerd Onken heute Nachmittag. Wer gleich noch Fragen hat zu Hieronymus, der kann gerne auf mich zukommen. Ich bin da bereit, noch mehr Informationen zu geben, noch mehr Einzelheiten zu geben. Ich möchte auch hier darauf aufmerksam machen. Ich habe hier ein paar Nummern der Zeitschrift Faktum. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Also ich bin jetzt nicht Leiter von Faktum, deshalb kann ich das ja so ohne weiteres sagen. Aber ich habe hier bei der neuesten Nummer, das ist die gegenwärtige aktuelle Nummer von Faktum, habe ich einen Artikel geschrieben, den Sie auch im Inhaltsverzeichnis gleich als ersten finden. Über den Preis der Anerkennung ist das überschrieben. Da habe ich dann vom Verlag einige Exemplare kostenlos geschickt bekommen. Die können Sie auch gerne kostenlos mitnehmen. Also ich lege die hier vorne hin. Wenn Sie daran Interesse haben, nehmen Sie die gerne mit. Haben Sie zwischendurch noch mal was zum Lesen, wenn Sie noch nicht genügend Input mit den anderen Veranstaltungen haben. Dann möchte ich Sie auch aufmerksam machen auf zwei Bücher, die Sie draußen am Büchertisch sehen. Von mir ein Buch über Gender Mainstreaming, also dieses neue Geschlechterordnung, wie man das denn einordnen kann, was dahinter steht, welche Auswirkungen das hat, was die Bibel dazu sagt. Und dann ist da auch noch ein Buch schlau gemacht mit 52 kleinen Gedankenanregungen aus den weiten Bereichen von Geschichte, Kultur und Gesellschaft und natürlich alles, was mit der Bibel zu tun hat. Dann, das finden Sie draußen, zwei Bücher lege ich da vorne hin. Da sollten Sie dann das Geld auch hier vorne liegen lassen, falls Sie das mitnehmen wollen. Einmal meine Biografie über August Hermann Francke, einen der wichtigen Erweckungsprediger des Pietismus, Gründer der, habe ich ja gestern Abend genannt, noch Gründer der christlichen Schule in Halle, Gründer der ersten christlichen Missionsgesellschaft, der ersten Bibelgesellschaft weltweit, eine sehr herausfordernde Person, wo es, glaube ich, bereichernd ist, sich intensiver mit ihm auseinanderzusetzen. Und ein anderes Buch, da muss ich bloß das Bild zeigen und manche von Ihnen wissen sofort Bescheid. Also nicht alle, aber manche erkennen sofort, das ist doch hier Pierre Brice und Lex Barker. Das waren nämlich die beiden, die in den 60er, 70er Jahren Old Shatterhand und Winnetou gespielt haben, in zahlreichen Filmen. Die Geschichten, die dahinter stehen, sind von Karl May. Karl May gilt als der bekannteste, einer der weltweit bekanntesten deutschsprachigen Autoren. Bis heute die meistgespielten Szenen in Freilichtbühnen in Deutschland, insgesamt etwa 200 Millionen Mal verkauft, also wirklicher Bestseller. Manche von Ihnen werden das auch gelesen haben. Und hier gehe ich dem geistlichen Hintergründen nach, der Lebensgeschichte von Karl May, insbesondere in dem Hinblick auf die geistlichen Hintergründe, also wie war das in seiner Familie. Er wuchs ja im frommen Sachsen auf, seine Großmutter war fromm, erzählt er später auch. Er erlebte dann eine Abkehr von Gott und dann beim zweiten Gefängnisaufenthalt wieder die Hinkehr zu Gott. Und wer Karl May gelesen hat, wird sich vielleicht auch daran erinnern, dass ganz häufig religiöse Themen aufgegriffen werden in den Romanen. Und dem Ganzen gehe ich nach, um dann etwas mal aus dieser Perspektive zu sehen, wo und wie finden sich denn geistliche Zusammenhänge bei Karl May. Das kann interessant sein für jemanden, der einfach religiös ist oder Karl May-Fan ist und dann mal sieht, da ist ja was vom Glauben drin und das wollte er auch bewusst reinlegen. Oder für jemanden, der gläubig ist und der gerne Karl May gelesen hat, auch da nochmal einen Blick drauf zu werfen. Falls Sie an einem der beiden Bücher interessiert sind, dieses hier können Sie gerne für 5 Euro mitnehmen und das andere, die Biografie von August Hermann Francke, für 10. Das können Sie dann hier vorne einfach liegen lassen und die anderen beiden Bücher draußen bezahlen Sie dann am Büchertisch. Ja, damit mache ich jetzt Schluss und wie gesagt, wer gleich noch Fragen hat, kann sich dann auch gerne an mich wenden. Dann bleibe ich gleich auch noch stehen und ich bete gerne noch zum Abschluss. Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du immer wieder zu deiner Zeit Männer und Frauen berufen hast, die treu dir nachgefolgt sind und dazu beigetragen haben, dass wir auch heute noch dein Wort haben, das Evangelium lesen können, von dir hören können. Danke auch für diesen Hieronymus, der vor vielen hundert Jahren dir nachgefolgt ist und selbst wenn er nicht alles richtig verstanden hat, der das aber in guter Motivation getan hat, der die Bibel ins Lateinische übersetzt hat und uns Regeln für das Verständnis deines Wortes überliefert hat. Danke dir für ihn und für viele andere, die da tätig gewesen sind. Hilf du uns, dass wir motiviert werden können durch diese Vorbilder, dass wir von ihnen lernen können, nicht dieselben Fehler zu tun, aber von ihren positiven, vorbildlichen Verhalten das zu übernehmen. Hilf du uns, wie Hieronymus an deinem Wort festzuhalten. Hilf du uns auch, wie Hieronymus, den Blick nicht zu verlieren auf die Ewigkeit, auf das Leben mit dir. Und hilf du uns, wie der Hieronymus, nicht an irdischen Dingen zu sehr festzukleben, sodass sie uns hindern, den Blick auf dich zu behalten. Danke, dass wir das alles nicht in eigener Kraft tun müssen, sondern dass du an unserer Seite stehst, uns durch den Heiligen Geist stärkst und führst, sodass wir das dann auch tun können. Amen.